Während meiner Ausbildung als Mediengestalter, noch bevor ich Theologie studierte, da erzählte mir ein Freund aus meiner Berufsschulklasse, dass er in seinem ersten Ausbildungsjahr in der Agentur, in der er seine Ausbildung machte, einen besonderen Auftrag bekam. Und zwar, er sollte eine Briefmarke scannen. Das Bild dieser Briefmarke, es sollte möglichst hochauflösend sein und er musste den Scanner vorher sorgfältig reinigen. Es sollte auch kein Staubkorn oder irgendein Kratzer dieses Bild entstellen. Es war wichtig, dass es ein besonders gutes, klares Abbild von dieser Briefmarke gibt. Und er durfte diese Briefmarke auch gar nicht berühren einfach, sondern er bekam einen Handschuh und er bekam eine Pinzette, mit der er sorgfältig diese Briefmarke aus einem Kasten herausnehmen sollte und auf den Scanner legte. Diese Briefmarke war die blaue Mauritius, eine der wertvollsten und begehrtesten Briefmarken, die es gibt. Die Marke war damals über 1 Million Euro wert. Und mein Kollege, er berichtete mir, wie er mit Zittern diese Briefmarke mittels dieser feinen Pinzette auf den Scanner legte. Und er sagte, Nathanael, ich habe nicht mal gewagt zu atmen. Was würde passieren, wenn er diese wertvolle Marke beschädigt? Die blaue Mauritius gehört zu der ersten Serie von Briefmarken, die auf der Insel Mauritius, noch östlich von Madagaskar, in Ostafrika hergestellt wurden. Nachdem die Insel zu einer britischen Kolonie wurde, da erneuerte der Gouverneur namens Gom auf Mauritius das bis dahin desolate Postwesen. Er richtete das neu ein und dafür ließ er 1847 zwei Briefmarken produzieren. Die rote und die blaue Mauritius. Und sie trugen jeweils das Porträt der britischen Königin Victoria in den entsprechenden Farben Blau und Rot. Als allererstes nach dem Druck dieser Marken, bevor das überhaupt öffentlich verkauft wurde, gebrauchte die Ehefrau des Gouverneurs diese Marken, um Einladungsbriefe zu einem Ball zu verschicken, zu einer offiziellen Feier. Und so ein Einladungsbrief samt Mauritius-Marke wurde gerade vor 2 Jahren für über 8 Millionen Euro versteigert. Die blauen Marken waren für den internationalen Versand und die roten für den Postverkehr auf der Insel selbst. Und von dieser ersten Auflage der blauen Mauritius gibt es weltweit nur noch 12 Stück und darum ist diese Briefmarke so wertvoll und unter den Sammlern so begehrt. Aber in unserem heutigen Bibeltext geht es um etwas noch viel Wertvolleres als die blaue Mauritius. Denn worum es dem Apostel Paulus geht, das gibt es nicht 12-mal, sondern es gibt es nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Und es ist so wertvoll, dass jegliche Beschädigung oder Veränderung absolut katastrophal wäre. Es geht um das einzigartige Evangelium. Und so lautet auch unser Thema heute, einzigartiges Evangelium. Schlag doch mit mir auf Galater Kapitel 1 und wir lesen die Verse 6 bis 10. Galater Kapitel 1 ab Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Erstens, die Bekehrung durch das Evangelium. Das Evangelium ist auch eine Einladung. Nicht zu einem Ball, nein, es ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es ist eine Einladung hinein in das Reich Gottes, in seinen Frieden, in seine Liebe. Und nicht nur für eine abendliche Feier, nicht nur für einen Augenblick, sondern für das ganze Leben und die ganze Ewigkeit. Diese Einladung haben die Christen in der Provinz Galatien erfahren. Paulus und Barnabas, sie haben in den verschiedenen Städten gepredigt. Und was haben sie gepredigt? Sie haben das Evangelium gepredigt, die gute Botschaft von der Gnade Jesu Christi. Und was passierte dann? Wir lesen in Apostelgeschichte 13, ab Vers 48, wie in den galatischen Stadt Antiochien von Pisidien die Menschen auf die Predigt von Paulus reagiert haben. Apostelgeschichte 13, Vers 48 und 49. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Zwei Dinge sind für unser Thema heute beachtenswert. Zum einen ist das Evangelium, das Paulus und Barnabas predigten, das Wort des Herrn. Es ist nicht die Idee von Paulus, nicht eine Lehre, die sie gemeinsam entwickelt haben auf der Reise. Es ist das Wort des Herrn, das verkündigt wurde. Es ist das Wort des Herrn, das ausgebreitet wurde. Die Predigt des Evangeliums ist Gott selbst, der spricht. Gott sprach durch die Prediger zu den Menschen. Es war die Botschaft von Gott. Nicht menschliche Philosophie, nicht irgendwelche intelligenten Überlegungen. Gott redet zu den Menschen, als ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird. Das ist heute noch so. Gott redet zu uns, wenn das Evangelium verkündigt wird. Außerdem kamen alle zum Glauben. Und das ist das zweite Bemerkenswerte hier. Es kamen alle zum Glauben, die zum ewigen Leben verordnet waren, heißt es. Das bedeutet, der Glaube war nicht bloß eine Folge davon, dass die Menschen sich alles angehört haben und dann eine vernünftige Entscheidung getroffen haben. Ach ja, also das kann ich annehmen, es klingt sinnvoll, es klingt logisch, da will ich dabei sein, dann bin ich jetzt auch ein Christ. Nein, es heißt nicht, es kamen alle zum Glauben, die intelligent genug waren, die Predigt von Paulus zu verstehen. Hier wird beschrieben, dass der Glaube von Gott bestimmt ist. Und darum schreibt Paulus in unserem Text, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, habt, abwendet zu einem anderen Evangelium. Merkt ihr den Unterschied? Er sagt nicht, ich wundere mich, dass ihr euch von dem Evangelium abgewendet habt oder abwendet. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Der, der die Christen berufen hat, war nicht Paulus, sondern Gott. Paulus sagt nicht, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von mir abwendet. Sondern wer hat euch denn berufen durch die Gnade Christi? Es war Gott selbst, der euch berufen hat, als ihr die Predigt gehört habt, als ihr das Evangelium gehört habt. Das Evangelium war Gottes Wort und das Wort Gottes ist anders als unser Wort. Was Gott sagt, das geschieht. In der Schöpfung sagte Gott, es werde Licht. Und die Antwort war nicht, ja, warte einen Augenblick, ich komme gleich. Es werde Licht und es ward Licht. Es wurde Licht. Gottes Wort gibt nicht nur Informationen weiter, sondern Gottes Wort wirkt das, wozu er es gesandt hat. Gottes Wort ist mächtig und wirksam. Stellt euch vor, jemand steht auf dem Friedhof und er ruft zu einem Grab, steht vor einem Grab und ruft: Komm heraus! Was passiert? Was passiert? Gar nichts. Aber als Jesus am Grab von Lazarus steht und ruft: Lazarus, komm heraus! Da wurde er lebendig und kam heraus. Genau das geschieht, wenn Gott wirksam beruft. Es gibt einen allgemeinen Ruf des Evangeliums, das allen Menschen gepredigt wird, ja, wie in Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Markus 16, Vers 15, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Überall soll gepredigt werden. Aber in und durch den allgemeinen Ruf des Evangeliums beruft Gott wirksam und mächtig, indem er selbst das Herz lebendig macht und neues Leben schafft und diesen Glauben bewirkt. In 1. Korinther 1, Vers 22 bis 24 wird das eindrucksvoll beschrieben. Hier sagt nämlich Paulus, die Predigt an sich, die Predigt in und für sich ist nicht wirksam. Ganz im Gegenteil, die Menschen verachten die Predigt. Aber dann sagte er, und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wer antwortet denn auf die Predigt des Evangeliums mit Glauben? Nicht die, die irgendwie nur gehört haben von der Predigt, die äußerlich gerufen wurden. Nein, den Berufenen aber, denen, die Gott innerlich wirksam beruft. Oh, sie empfangen ein neues Herz, ein neues Leben, einen neuen Sinn. Das ist ein Unterschied. So wie ein Blinder nicht sagen kann, ach, nächste Woche würde ich doch lieber wieder sehen können. Nächste Woche werde ich doch mein Augenlicht wieder in Kraft setzen und dann kann ich wieder sehen. Oder ein Lahmer, der nicht sagen kann, ach ja, ich bleib noch ein bisschen sitzen, aber in einem halben Jahr etwa, denke ich, da werde ich meine Beine wieder stärken und dann werde ich wieder aufstehen und gehen. Unmöglich. Und so ist auch der Mensch unfähig, aus eigener Kraft an das Evangelium von Jesus Christus zu glauben. Nicht, weil er ein körperliches Unvermögen hätte, sondern weil der Mensch von Geburt an so von der Sünde durchdrungen ist, dass er ein Feind Gottes ist. Er will nicht zu Gott kommen. Er will seine Schwachheit nicht einsehen. Er will nicht vor Gott kapitulieren und sagen, ich bin ein Sünder, ich habe nur Zorn verdient. Sein Verstand ist verfinstert, sein Wille verunreinigt, sein Herz ist Gottfeind. Und das ist ein hartes Wort, nicht wahr? Wir Menschen, wir mögen es überhaupt nicht zu hören, dass wir unfähig sind. Dass es nicht ausreicht, wenn wir einfach nur unser Herz folgen. Dass es nicht ausreicht, wenn wir sagen, wenn du es nur richtig willst und ein bisschen Disziplin nimmst und mit ordentlich Willenskraft und Manier, dann kannst du es schaffen. Dann kannst du alles schaffen, was du willst. Nein, die Bibel lehrt etwas anderes. Aber kann sich ein Mensch denn nicht selbst bekehren? Kann er nicht selbst sich zum Glauben aufschwingen? Wenn das so ist, dann würde sich doch keiner mehr anstrengen. Das ist ja eine gefährliche Lehre, zu sagen, der Mensch kann sich von sich aus gar nicht bessern. Der kann gar nicht zu Gott kommen. Martin Luther, er antwortete auch genau auf diesen Einwand und sagt, ja, das stimmt. Niemand kann sich bessern. Wer es versucht, wird zum Heuchler. Die Auserwählten werden vom Heiligen Geist gebessert, die anderen gehen ungebessert zugrunde. Das ist Luthers Antwort. Gott muss eingreifen durch seinen Geist. Er muss uns lebendig machen und wirksam berufen, damit sich wirklich etwas ändert. Aber du sagst, wir können doch so vieles in unserem Leben. Ich habe auch schon so vieles verändert. Ich kann doch so vieles wirklich umwandeln in meinem Leben. Wir haben doch Willenskraft. Nun stell dir vor, du treibst ganz allein im Ozean und hast keine Aussicht, irgendwo zu einem rettenden Ufer zu gelangen. Da kannst du dich natürlich herumdrehen und statt in der Brustlage in der Rückenlage schwimmen und sagen, seht, ich habe mich gewandelt. Aber deine Ausgangslage hat sich nicht gewandelt. Du kannst dich durch deine eigene Kraft nicht an das Ufer Gottes retten. Du kannst diesen Weg, diese Strecke nicht in deiner eigenen Kraft zurücklegen. Doch durch die wirksame Berufung Gottes schenkt er eine völlige Veränderung, eine neue Geburt, eine echte Bekehrung, eine wahre Rettung. Gott ruft in seine Gegenwart durch den mächtigen und wirksamen Ruf des Evangeliums. Und dieser Ruf des Evangeliums, diese Einladung, die er austeilt, die wir uns nicht erkaufen, die wir uns nicht verdienen, die wir nicht irgendwie selbst durch geschickten Handel erwerben, diese Einladung in Gottes Gegenwart ist ein gnädiger Ruf. Der Mensch, völlig verdorben und unrein durch die Sünde, völlig unwillig und unbeholfen, hat nur eins verdient, eine Vorladung zum Gericht und der gerechten Strafe des Zornes Gottes. Doch das Evangelium ist diese einzigartige, kostbare, unbegreifliche Einladung in die Gegenwart Gottes aus freier Gunst, eine freie Gunst, die Gott uns gibt. Gott kommt zu uns, er ruft uns zu sich, bevor wir auch nur irgendetwas getan hätten, womit wir seine Liebe verdient hätten, womit wir seine Gunst erworben hätten oder auch nur irgendwie angereizt hätten. Vielmehr sind wir vor ihm geflohen, aber er geht uns nach. Wir waren rebellisch gegen seine Herrschaft und er lädt uns ein, aus freier Gnade, komm in mein Reich. Ich will dir Gutes tun. Ich will dir Frieden schenken. Ich zeige dir, was Leben bedeutet. Was wahre Freude in der Gegenwart Gottes bedeutet. Und Jesus Christus hat alles bezahlt. Er hat alles vollbracht. Auf einigen Briefmarken von dieser Mauritius-Serie stand neben dem Porträt der Königin Victoria die Aufschrift Postpaid. Postpaid. Es bedeutet so viel wie frankiert, freigemacht, bezahlt. Ja, diese Briefmarke, sie ist ein Gegenwert. Da, wo ein Brief eine Briefmarke hat, da ist klar, es wurde vorher bezahlt für diesen Versand. Es wurde bezahlt, so dass diese Briefmarke ein Zeichen dafür ist, Geld wurde erhalten, jetzt kann dieser Brief verschickt werden. Und Freunde, so ist es mit dem Evangelium. Diese Einladung des Evangeliums ist versehen mit der Marke, die Christus zeigt. Und bei ihm steht, alles bezahlt, du bist frei gemacht. Jesus ist am Kreuz gestorben, er der König aller Könige und Herr aller Herren, der Gott ist und Mensch wurde. Er hat sein heiliges, vollkommenes Leben geopfert, um die Schuld unserer Sünde vor Gott zu bezahlen. Alles bezahlt. Und um uns von der Herrschaft der Sünde, die uns in der Finsternis hielt, in der Gottlosigkeit, sodass wir allein aus Gnade und durch Glauben an Jesus Christus zu Gott kommen dürfen. Wir sind befreit. Ewige Gemeinschaft dürfen wir mit dem lebendigen Gott haben, weil alles bezahlt ist. Es gibt manche Feste, manche Veranstaltungen, da werden reiche Leute eingeladen und es ist eine Charity-Veranstaltung. Es geht darum, dass alle Gäste möglichst viel spenden. Ja, sie werden eingeladen zu einer Feier, aber letztendlich geht es darum, dass sie möglichst viel Geld dalassen, was dann irgendwie für einen guten Zweck verwendet wird. So ist das Evangelium nicht. Es sagt, alles ist bezahlt. Du kannst kommen ohne irgendetwas. Du kannst kommen mit leeren Händen. Das Evangelium von der Gnade Christi ist der einzige Weg in das Reich Gottes. Diese Einladung durch die Gnade Christi ist der einzige Weg, wie wir hineinkommen können in das Reich Gottes. Jesus beschreibt in einem Gleichnis eine Hochzeitsfeier, wo der König Gäste einlädt. Nach damaligem Brauch bekamen die Gäste vom Gastgeber entsprechende Feierkleider gestellt. Er verteilte die Feierkleider und alle Gäste zogen sie an und nahmen teil an dieser Feier. Doch dann ist da ein Gast, der hat kein Feierkleid an. Der hat nicht dieses Kleid an, was zu der Hochzeit bestimmt ist. Und er kommt in seinen eigenen Sachen. Und was geschieht? Der König fragt, wie bist du hier hereingekommen? Und hast doch gar kein Hochzeitskleid an. Und er verstummt. Der wurde hinausgeworfen. Der einzige Weg in die Gegenwart Gottes ist die gute Botschaft von Christi Vergebung für unsere Sünden und von seiner Gerechtigkeit, in der wir eingekleidet werden, sodass wir vor Gott treten können. Und jeder, der meint, auch mit meinen eigenen Bemühungen, mit meinen eigenen vermeintlichen guten Werken, mit meinen frommen Ansichten, da werde ich schon bei Gott Gunst finden. Das wird schon ausreichen. Er wird hinausgeworfen werden. Jeder, der nicht auf der Grundlage des Evangeliums der Gnade Christi in das Reich Gottes hineingeht, wird hinausgeworfen werden. Es gibt keinen anderen Weg in die Gemeinschaft, in die Gegenwart Gottes. Es gibt nur einen Weg, nur eine Einladung und nur eine gültige Marke. Und das ist das Evangelium von der Gnade Christi. Und durch dieses Evangelium beruft Gott die Menschen zum Glauben an Jesus, wie er es bestimmt hat. Das Evangelium ist einzigartig. Durch dieses allein lädt Gott uns in sein Reich ein. Zweitens. Die Verkehrung von dem Evangelium. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Die Gnade Christi macht das Evangelium absolut einzigartig. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt, in jeder Kultur, in jedem Land, zu jeder Zeit haben die Völker irgendwelche religiösen Ideen und Ansichten gehabt, irgendwelche religiösen Praktiken. Aber es gibt nichts, was sich die Menschen über die Jahrtausende ausgedacht hätten, was auch nur annähernd diesem Prinzip der Gnade entspricht, wie wir es in dem Evangelium von Christus finden. Nicht annähernd. Es ist absolut entgegen der menschlichen Natur. Gott kommt zu uns und er zahlt für uns und er verändert uns und wir haben nichts, womit wir das verdienen oder auch nur zuarbeiten können. Doch gerade weil es so gegen das Denken der Menschen ist und so gegen unsere Gesinnung, können und wollen es viele Menschen so nicht stehen lassen. Das kann nicht wahr sein, dass es nur Gottes Werk ist, nur Gottes Gnade und kein Ruhm für uns bleibt. Nein, sie machen sich ran und sagen, so genügt das Evangelium nicht. Es ist nicht sicher genug, es ist nicht ausreichend, es ist nicht logisch. Nein, da fehlt noch etwas. Wir müssen es ein bisschen weiterentwickeln. Sie machen sich ran und sagen, ja, das mit Jesus ist schon eine echt gute Sache, aber wir bauen doch lieber noch etwas dran. Wir sieben vorher ein wenig aus, wem diese Einladung gilt und wem nicht. Wer sich bewährt, überhaupt diese Einladung erhalten zu dürfen oder nicht. Diese Einladung sollte nicht die blaue Mauritius haben, nicht internationaler Versand. Nein, es ist nur für die, die auf der Insel Mauritius sind, die eingeladen werden sollen. Alle, die es auf diese Insel vorher schaffen, die dürfen vielleicht eingeladen werden. Diese Einladung, sie sollte nur mit der roten Marke versehen werden, wenn wir das Bild so vergleichen wollen. Und dann sagen sie, ach, damit die Königin noch etwas majestätischer wirkt, malen wir noch ein Schwert dazu auf diese Briefmarke und machen den Blick etwas strenger, sonst wird die Einladung wohl zu sorglos angesehen. Ich stelle mir vor, mein Kollege hätte einen blauen Stift genommen und gesagt, na, ich werde die blaue Mauritius mal etwas auffrischen. Die sieht schon ein bisschen veraltet aus. So als Mediengestalter gestalte ich die mal etwas moderner, ein bisschen zeitgemäßer. Oh nein, er hat noch nicht einmal gewagt zu atmen. So bewusst war ihm der Wert und die Besonderheit dieser Marke. Und er wollte nicht ein Staubkorn haben, was irgendwie etwas von diesem Bild verdeckt. Freunde, haben wir auch nur annähernd eine ähnliche Haltung mit dem Evangelium? Paulus ist schockiert, wie leicht die neuen Lehrer in die galatischen Gemeinden kommen, sich frech ans Werk machen und sagen, na, wir verbessern dieses Evangelium mal lieber. Das reicht noch nicht. Das passt so nicht für euch. Ihr aus den Heidennationen? Nee. So ist es zu gefährlich für euch. Wir brauchen noch einen anderen Schutz. Für euch muss das Evangelium ein bisschen verändert werden. Bevor wirklich jemand zu Gott kommen kann und seine Gnade erfahren kann, Vergebung der Sünden, das ewige Leben, da müsst ihr euch natürlich erstmal absondern, wie auf einer Insel. Ihr müsst euch an das Gesetz Mose halten, ihr müsst euch beschneiden lassen, euch ganz abgrenzen von all diesen äußeren Einflüssen und dann dürft ihr vielleicht in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Aber genau wie bei der Briefmarke, so gilt es noch viel mehr für das Evangelium. Wer etwas zu dem Evangelium hinzufügt oder abnimmt oder sonst irgendwie verändert, was notwendig ist, um in das Reich Gottes zu gelangen, wer meint, das Evangelium modernisieren zu müssen, aktualisieren zu müssen, der verbessert das Evangelium nicht. Nein, er kehrt das Evangelium völlig um. Er vertauscht es mit einem anderen Evangelium, eine ganz andere Weise, wie jemand gerettet werden soll. Er zerstört das Evangelium. Und es gibt kein anderes Evangelium. Wer dieses Evangelium verwirft oder umkehrt, er hat kein anderes Evangelium. Es gibt keine andere frohe Botschaft, wie wir Menschen als Sünder zu dem lebendigen und heiligen und gerechten Gott kommen können, ohne zu vergehen, ohne den Zorn und den Fluch Gottes zu ertragen. Es gibt keinen anderen Zugang. Und vielleicht scheint es wie eine formelle Einladung, aber die Briefmarke ist nicht gültig, nicht frankiert, wenn nicht darauf steht, post paid, alles bezahlt in Christus. Egal, was euch gesagt wird, egal, was verkündigt wird, wenn nicht allein das Bild Christi auf dem Evangelium steht, auf dieser Einladung. Und dabei steht, er hat bezahlt. Und wenn nur steht, gegen eine Gebühr von 1 Euro, gilt es dir? Oder eine Gebühr von 50 Cent, musst du zutragen, dann gilt es dir? Es ist ungültig. Ungültig. Paulus wird nun sehr drastisch. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel oder etwas euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Weil das Evangelium der alleinige und einzigartige Zugang zu Gott und sein Reich ist, ist eine Verkehrung des Evangeliums so ernst und die Konsequenz so erschreckend. Verflucht. Es bedeutet, Gott wird jeden, der das Evangelium verdreht, richten und verderben. Gott nimmt das ernst. Sein Evangelium ist ihm wertvoll. Und jeder, der an dem Evangelium herumbastelt und glaubt, er kann auf eine andere Weise zu Gott kommen, er wird erfahren, er hat sich abgewendet von Gott. Wer das Evangelium verlässt, verlässt auch Gott. Nun, das hätten die Galater nicht gedacht. Sie dachten, nein, diese Lehrer, sie zeigen uns, wie ich noch viel näher an Gott kommen kann, wie ich noch viel sicherer zu Gott kommen kann. Und Paulus sagt, wisst ihr was, wenn ihr die Gnade Christi verlasst, dann verlasst ihr Gott. Dann bekommt ihr nicht Segen, nicht mehr Segen, dann habt ihr Anteil an dem Fluch. Und Paulus ist ein Mann, der dafür eingetreten ist, dass nicht jedes Thema unter den Christen zu Streit und Spaltungen führen darf. In Liebe sollen wir bereit sein, vieles zu tragen, auch so manche unterschiedliche Ansichten. Paulus war bereit, persönlich so viel Opfer auf sich zu nehmen, wenn es nur zum Frieden beiträgt, zur Einheit. Aber wenn es um das Evangelium geht, um das, was wir glauben müssen, um gerettet zu werden, oh, dann ist die kleinste Veränderung bereits ein großer Schaden und ein echtes Problem. Dann sind Seelen in Gefahr. Ja, wenn es um das Evangelium geht, da müssen wir intolerant sein. Wir müssen. Gott duldet kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Gott bestätigt kein anderes Evangelium. Es gibt nur das Evangelium der Gnade Christi oder es gibt überhaupt gar keins. Doch wieso waren die Christen in Galatien überhaupt so beeinflusst, so gelockt, so versucht, diesen anderen Heilsweg zu vertrauen? Von dem, der sie in der Gnade Christi berufen hat, sich abzuwenden zu einem anderen Evangelium. Warum überhaupt ist diese Versuchung da? Wir denken vielleicht, sowas könnte uns niemals passieren. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Ich kann mir vorstellen, es war das Bedürfnis nach Gewissheit, nach Sicherheit. Ich glaube, fast alle Christen haben von Zeit zu Zeit mit Heilsgewissheit zu kämpfen. Wir sündigen. Vielleicht in einem Bereich, wo wir gedacht haben, wir wären schon weiter. Und plötzlich denken wir, wenn das mir passieren kann, wenn das noch Teil meines Lebens ist, bin ich dann überhaupt wiedergeboren? Ist das überhaupt alles echt? Habe ich mich vielleicht die ganze Zeit nur getäuscht? Kennt ihr solche Gedanken? Oder ist diese Gnadenbotschaft wirklich genug? Muss ich mich nicht doch irgendwie noch ein bisschen mehr anstrengen? Muss ich mich nicht doch erst noch etwas verdienen? Muss ich nicht erst mal dieses und jenes bessern in meinem Leben? Und dann kann ich vielleicht auf die Gnade Christi hoffen. Ich muss doch irgendwie meinen Teil erledigen, um sicher zu sein, oder? Und daher kommen so viele religiöse Rituale. irgendwelche Praktiken, irgendwelche Dinge, die man tun kann, auch im Christentum. Dieser Wunsch, ich brauche etwas, was ich durchführen kann, was sichtbar ist, was greifbar ist. Wo ich sagen kann, ja, ich habe es erledigt, ich kann einen Haken dran machen. Ich habe es getan. Jetzt steht mir etwas zu. Dann kann ich mir der Zusage Gottes gewiss sein. Ich habe doch den Stempel bekommen. Ich habe das entsprechende Formular. Ich habe das getan. Ich habe meinen Teil getan. Wir sehnen uns nach dieser Sicherheit. Weil wir sagen, ich brauche etwas, wo ich sagen kann, jetzt habe ich einen Anspruch. Die römische Kirche hat zum Beispiel die Beichte und die Bußwerke eingeführt und aus freier Barmherzigkeit und Gunst haben sie Gnade zu etwas erklärt, was man auffüllen kann, wie so ein Guthaben durch die Sakramente und gute Werke. Und sie haben Gnade in das Gegenteil verkehrt. Aber auch in einigen extremen charismatischen Richtungen, da wird die vermeintliche Zungenrede als Gewissheit gesetzt. Ja, jetzt bin ich mir sicher, dass ich zu Gott gehöre. Ich habe ja diese außergewöhnliche Gabe. Jetzt kann ich mir sicher sein. Ich habe diese Erfahrung. Ich habe diese Empfindungen. Ich habe es auf eine nächste Stufe, auf ein nächstes Level geschafft. Ich habe die Geistestaufe. Oh, ich habe die Feuertaufe. Jetzt bin ich sicher. Das steckt in uns drin. Dieser Zweifel genügt das Wort der Gnade Christi. Kann ich einfach dem Wort Gottes, diesem Versprechen, dieser Verheißung glauben? Nein, wir vertrauen unserer eigenen Kraft, unseren eigenen Werken, das, was wir selbst tun können, so viel mehr. Und diese Lehrer, die haben die Galater verwirrt. Gesagt, schau, die Schrift erklärt die Beschneidung und die mosaischen Gesetze und als eine bleibende Ordnung. Das müsst ihr tun, nur dann könnt ihr sicher sein. Die Gnade Jesu reicht nicht, ihr müsst noch Vorkehrungen treffen, um sicher zu sein. Und was sind wir bereit zu opfern und hinzugeben und zu tun, nur um Gewissheit zu haben, nur um sicher zu sein? Aber vielleicht war es auch diese ansteckende Versuchung des Stolzes. Wenn diese jüdischstämmigen Missionare berichteten, wie viel höher sie stehen, durch ihre Zugehörigkeit zum Volk Israel und ihre Teilhabe an Abrahams Erbe und ihnen die Verheißungen der Schrift in viel größerem Maße gelten als den Heidenchristen. Oh, wie versucht sind wir oft, wenn es nur darum geht, ich möchte dazugehören. Ich möchte nicht auf der untersten Stufe stehen, so dass andere auf mich herabsehen. Nein, ich möchte auch da oben sein, diesen Platz an der Sonne. Ich möchte auch schauen und da sein, wo sie scheinbar viel mehr haben. Ich erlebte einmal bei einer Einführung eines neuen Pastors in einer Gemeinde. Da kamen auch Vertreter aus anderen Gemeinden, um das mitzufeiern. Und da war eine Person aus einer anderen Gemeinde, die sagte, ja, ihr habt die Kartoffeln, wir haben das Fleisch. Ist schon ganz gut, was ihr habt, aber wir stehen einfach noch viel besser da. Oh, was für ein Begehren, vielleicht auch ein Neid, das in uns wecken kann. Oh, ich will auch diesen Ruhm haben, diese besonderen Erfahrungen. Ich will auch mich so brüsten können. Ich will auch vielleicht diesen viel größeren Segen erfahren. Was muss ich tun? Was muss ich zahlen? Was muss ich abschneiden? Paulus sagt, ich wundere mich, dass ihr so schnell euch abwendet. Vielleicht nur ein Jahr nach der Gemeindegründung, nach der Bekehrung, sind sie dabei, solchen falschen Botschaften zu folgen. Sind beeindruckt von Lehrern und bereit, ihnen nachzugehen, die das Evangelium des Christus umkehren. Und ich wundere mich, sagt er. Ich wundere mich. Ich bin irritiert. Aber Freunde, haben wir wirklich den Wert und die Einzigartigkeit des Evangeliums erkannt? Haben wir das erkannt? So sehr, dass wir merken, wo vielleicht sogar an und für sich gute Sachen zu einer Verkehrung des Evangeliums werden, weil sie zu dem Heilsweg angefügt werden, als eine Bedingung, als eine Notwendigkeit. Wer sich vom Evangelium abwendet, der wendet sich von Gott ab, sagt Paulus. Von dem Gott, der allein durch das Evangelium uns zu sich ruft. Und darum drittens die Bewährung gemäß dem Evangelium. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel oder etwas euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich noch Menschen zu gefallen? Wenn ich aber noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das Evangelium ist und bleibt der Maßstab, an dem sich das Christentum messen lassen muss. Nicht der Bote, sondern die Botschaft ist das Kriterium. Paulus drückt es hier in etwas überspitzten Worten aus. Wenn Paulus und Barnabas wieder nach Galatien kommen und sagen, ah, Freunde, wisst ihr was, wir haben ein neues eine Fortbildung gehabt und wir haben doch eine neue Botschaft für euch. Wir haben das noch nicht so ganz verstanden damals. Wir verkünden euch jetzt einen neuen Weg als den Weg zu Gott, als einen Weg zum Heil. Wir korrigieren mal das, was wir euch damals berichtet haben. Wir predigen etwas anders. Paulus sagt, wisst ihr was? Dann stehen auch Barnabas und ich unter dem Fluch Gottes. Dann sollen wir verflucht sein. Dann sollen wir von Gott gerichtet werden. Dann sollen wir in die Hölle fahren, wenn wir uns erdreisten würden, euch etwas anderes als Evangelium zu verkünden, als das, was wir euch damals verkündigt haben. Paulus nimmt sich selbst mit hinein. Und dann sagt er, selbst wenn ein Engel aus dem Himmel käme und euch etwas anderes verkündigen würde. Denkt mal, was das für ein Aufsehen wäre. Als ERB Wetzlar laden wir ganz herzlich zu unserer diesjährigen Konferenz ein. Wir konnten den Engelfürsten Michael gewinnen als Redner. Er wird eine neue himmlische Botschaft mitteilen, eine neue Offenbarung, einen neuen Weg, wie wir Menschen in den Himmel gelangen können. Glaubt ihr nicht, unsere Konferenz wäre voll? Bis auf den letzten Platz? Und könnt ihr euch dieses beeindruckende Szenario vorstellen, dass ein Engel hier sichtbar stehen würde und reden würde mit einer donnernden Stimme? Und wer würde sich wagen zu sagen, Moment mal, Michael, das, was du verkündigst, ist nicht das, was in diesem Buch steht. Wer würde sich wagen, bei so einer beeindruckenden Aufführung zu sagen, das kann aber nicht richtig sein. Das entspricht doch nicht dem Evangelium. Wer hätte diese Entschlossenheit, diesen Mut? Aber genau das sagt Paulus. Lasst euch doch nicht durch große Titel, durch große Bildung, durch große Erfahrung, durch irgendwie so ein großes Auftreten blenden. Prüft die Botschaft. Nicht wie überzeugend sie wirken, nicht wie rhetorisch begabt sie sind, nicht wie freundlich sie wirken. Entspricht die Lehre dem Evangelium von der Gnade des Christus. Das ist der Maßstab. Und ihr Lieben, das bleibt der Maßstab. Eine Gemeinde sollen wir nicht daran beurteilen, wie schön das Gebäude ist, wie groß der Einfluss auf die Gesellschaft ist, wie mitreißend die Lieder sind oder wie viele Leute zum Gottesdienst kommen. Die Frage ist, wird in dieser Gemeinde das Evangelium von der Gnade Christi in Klarheit gelehrt? Das ist der Hauptmaßstab für jede Gemeinde, die sich christlich nennt. Daran muss eine Gemeinde sich messen lassen und daran muss jeder Prediger sich messen lassen. Predigt er ein klares Evangelium von der Gnade des Christus? Ist das die Grundlage für seine Botschaft, für seine Auslegung? Wenn eine Gemeinde die Verkündigung des Evangeliums aufgibt, wird sie völlig nichtig. Ja, es ist keine Gemeinde mehr, keine Kirche mehr. Und es ist so betrübend zu sehen, wenn das Evangelium verdreht wird, wie so oft in unseren Tagen. Ja, wo nicht mehr von Sünde gesprochen wird. Wo nicht mehr von dem Zorn Gottes gesprochen wird. Wo nicht mehr von Gerechtigkeit die Rede ist. Nicht mehr von der Ewigkeit. Wo der Mensch keine Gnade mehr braucht, sondern höchstens noch etwas Ermutigung zur Selbstentfaltung oder Ansporn zur Moral. Da ist es erschreckend, was in den Kirchen sonst alles gelehrt wird. Da, wo einmal kein Evangelium mehr herrscht, womit wird es angefüllt? Da legen die Pfarrer das Evangelium beiseite und halten sich berufen über Politik und über sozialen Aktivismus, über Klimamaßnahmen oder Wirtschaftsthemen zu reden. Es ist erbärmlich, was aus Gemeinden wird, die sich vom Evangelium abwenden. Erbärmlich. Gefährlich. Paulus sagt, der Fluch Gottes steht darüber. Und ich sage das nicht leichtfertig. Paulus redet scharf, er ist aufgewühlt. Man merkt es förmlich in seinen Worten. Hier geht es um das Wertvollste, was es gibt. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, in den anderen Briefen an Gemeinden, da schreibt Paulus nach der Begrüßung immer, wofür er Gott dankt in Bezug auf die Gläubigen der Gemeinde. Ich danke meinen Gott dafür, dass. Selbst bei dieser so chaotischen Gemeinde in Korinth, da findet er noch genug, wofür er Gott danken kann, bevor er dann all die Probleme dann an einer langen Kette auflisten muss. Und abhandeln muss. Aber hier dankt er gar nicht, sondern er wundert sich nur über die Weise, wie die Galater das ein- und einzigartige Evangelium geringschätzen und dabei sind, sich davon abzuwenden. Doch wir müssen verstehen, Paulus ist hier nicht zornig oder wütend und sagt deswegen kein freundliches Wort. Sondern was brauchen wir, wenn wir das herrliche Evangelium geringschätzen und in uns selbst nach Gutem suchen, in uns selbst nach Sicherheit suchen, dahin geleitet werden, auf unsere eigenen Werke und auf diese Dinge zu schauen. Bestimmt keine Bestätigung, was in uns alles so wunderbar ist. Der fehlende Dank ist nicht die einzige Besonderheit am Briefanfang hier in Galater 1. Es gibt auch keinen anderen Brief an eine Gemeinde, in dem Paulus schon in der Begrüßung mit einer sogenannten Doxologie, einer Verherrlichung oder Lobrede Gottes beginnt. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Seht ihr, was der Apostel hier macht? Er macht das Evangelium der Gnade Christi nach dem Willen unseres Gottes und Vaters groß. Er wendet ihre Aufmerksamkeit, ihren Blick auf die Herrlichkeit Gottes, dem alle Ehre gebührt, auf das Opfer von Jesus, der sich selbst hingegeben hat. Und ihr Lieben, das brauchen wir. Das brauchen wir. Diese Erinnerung, diesen Fokus, diese Ausrichtung, das Evangelium der Gnade ist einzigartig, kostbar, unvergleichlich Und Gott gebührt von Anfang bis Ende, ja in alle Ewigkeit, alle Ehre und Herrlichkeit und aller Ruhm dafür. Möge der Herr auch uns dazu bringen, dass wir wieder lernen, den Atem anzuhalten und zu erkennen, wie überragend und wertvoll das Evangelium Christi ist, mit dem Gott uns wirksam zum Glauben gerufen hat und hineingeführt hat in die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du für dich nicht weißt, ob der Herr bereits Glauben gewirkt hat, es ist die Verkündigung des Evangeliums, die Gott gebraucht, um Bekehrung zu wirken. Und deswegen, ja, nutze diese Gelegenheiten. Höre auf das Wort Gottes. Sei eifrig dabei, das Evangelium zu hören. Werde dessen nicht überdrüssig. Das ist das Mittel, das der Herr gebraucht. Aber es ist der Herr, der es gebraucht. Es ist der Herr, der beruft. Bitte ihn darum. Bitte ihn um sein Werk. Und möge der Herr uns schenken, dass diese Marke aus Gnaden allein, in Christus allein, durch Glauben allein, dass diese Marke fest auf dieser Gemeinde und allen, die hier predigen, haftet. Das Evangelium von der Gnade Christi. Dass hier die Gnade Christi gepredigt wird und wir als Gemeinde hingezogen werden zu diesem Evangelium. Immer wieder neu. O Herr, zeige uns neu die Herrlichkeit deiner Gnade. Präge es tief in unser Herz und Sinn. Amen.